Guten Morgen, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu unserem wunderbaren Thema Brautwerbung, Verlobung, Ehe nach Gottes Plan. Und dabei wollen wir die einzigartigste Liebesgeschichte in der Bibel anschauen, Isaak und Rebekka. Warum einzigartigste Liebesgeschichte? Wir haben ganz viele Ehepaare beschrieben in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament. Aber nur in einem Fall lesen wir, dass der Vater einen Knecht aussandte, um 1000 Kilometer in den Norden zu reisen, um eine Frau für seinen Sohn zu suchen. Ohne Parallele, absolut einzigartig. Und daraus leiten wir übrigens gleich ab, dass diese Geschichte nicht geschrieben wurde in der Bibel, um uns zu zeigen, dass der Vater einen Knecht schicken muss, 1000 Kilometer weg, um jeweils für seinen Sohn eine Braut zu suchen. Aber nichtsdestotrotz ist dieses Kapitel geschrieben, um uns ganz viele Grundsätze aufzuzeigen im Zusammenhang mit Brautwerbung, Verlobung, Ehe, die für alle Zeiten, für alle Jahrtausende gültig sind. Und das ist ganz wichtig beim Lesen der Bibel, dass man eben erkennt, welche Dinge sind Spezialsituationen und welche sind allgemeine Grundsätze. Und gerade hier ist es einfach zu erkennen, weil die Bibel so oft über Ehe, über Verlobung und Ehe spricht, im Alten und Neuen Testament, aber nie mehr erwähnt die Reise von einem Knecht, der die Brautwerbung ausführt. Nie mehr, nur da. Also ist das ein Spezialfall. Aber wir werden gleich noch sehen, dass dieser Spezialfall auch eine tiefe Bedeutung hatte. Aber was wir sonst finden an Grundsätzen, das sind Grundsätze, die sich eben wieder decken mit dem, was die Bibel an vielen anderen Orten sagt. Und damit kann man ganz klar beweisen, das sind Grundsätze, die allgemein gültig sind. Wir lesen aus 1. Mose 24 ein paar Verse. 24,1. Und Abraham war alt, hochbetagt, und der Herr hatte Abraham gesegnet in allem. Und Abraham sprach zu seinem Knecht, dem Ältesten seines Hauses, der alles verwaltete, was er hatte, lege doch deine Hand unter meine Hüfte. Und ich werde dich schwören lassen bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und dem Gott der Erde, dass du meinem Sohn nicht eine Frau nehmen wirst von den Töchtern der Kanaaniter, in deren Mitte ich wohne, sondern in mein Land und zu meiner Verwandtschaft sollst du gehen und meinem Sohn Isaak eine Frau nehmen. Und der Knecht sprach zu ihm, vielleicht wird die Frau mir nicht in dieses Land folgen wollen. Soll ich dann deinen Sohn in das Land zurückbringen, aus dem du weggezogen bist? Da sprach Abraham zu ihm, hüte dich davor, meinen Sohn dorthin zurückzubringen. Der Herr, der Gott des Himmels, der mich aus dem Haus meines Vaters und aus dem Land meiner Geburt genommen und der zu mir geredet und der mir geschworen und gesagt hat, deinen Nachkommen oder deinem Samen will ich dieses Land geben. Der wird seinen Engel vor dir hersenden, dass du meinem Sohn von dort eine Frau nimmst. Wenn aber die Frau dir nicht folgen will, so bist du von diesem meinem Eid entbunden. Nur sollst du meinen Sohn nicht dorthin zurückbringen. Und der Knecht legte seine Hand unter die Hüfte Abrahams, seines Herrn, und schwor ihm in dieser Sache. 1. Mose 24 ist das längste Kapitel in 1. Mose. Wir sehen 67 Verse. Und das beschreibt eben diese wunderbare Liebesgeschichte zwischen Isaak und Rebekka. Und nun hat das eine ganz besondere Bedeutung, dass diese Geschichte im ersten Buch Mose steht. Im Hebräischen sagt man nicht 1. Mose, 2. Mose, 3. Mose. Das ist ein bisschen fantasielos, so wie das in der deutschen Bibel ist. Sondern man nimmt immer ein Wort aus dem ersten Vers und das gibt den Titel. Im Anfang. So beginnt dieses erste Buch der Bibel. Auf Hebräisch ein Wort. Bereshit. Und das gibt den Titel. Und das gibt auch das Thema. Das ist übrigens auch dann mit dem zweiten Buch Mose, dritten, vierten, fünften so. Immer dieses Wort aus dem ersten Satz gibt eigentlich ganz wesentlich das Thema des Buches vor. Und nun, Bereshit im Anfang macht klar, dieses Buch zeigt uns die Ursprünge. Es zeigt, woher kommt der Kosmos, unser Planet Erde. Das Leben, zuerst die Pflanzenwelt, aber dann die Tierwelt und der Mensch. Woher kommt die Ehe? Woher kommt die Familie? Und auch weiter, woher kommt das Böse in dieser Welt? Woher kommt die Sünde? Und später wird uns auch gezeigt, woher kommen die Völker dieser Welt? Warum gibt es verschiedene Völker und Nationen? Warum so viele verschiedene Sprachen? Das alles wird in diesem Buch erläutert. Und dann auch, woher kommt das Volk Israel? Also es ist das Buch der Ursprünge. Und jetzt haben wir gleich gesehen, dieses Buch beantwortet den Ursprung der Ehe. In der säkularen Gesellschaft glaubt man, die Ehe sei irgendeine Erfindung in der Vergangenheit, die dazu geführt hat, dass die Idee einmal aufgekommen sei, ein Mann und eine Frau könnten zusammen einen Vertrag fürs Leben schließen. Aber irgendjemand hat das erfunden und die Welt gesetzt. Interessant, dass das aber alle Völker und alle Nationen kennen. Auch die, die keinen Bezug zur Bibel haben. Weltweit ist das klar, was eine Ehe ist. Eine Verbindung, eine feste Verbindung von Mann und Frau. Vertragliche Verbindung. Aber eben, die Bibel zeigt uns, dass Gott der Erfinder der Ehe ist. Und ich lese dazu aus 1. Mose 1, Vers 27. Also im Schöpfungsbericht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Mann und Frau schuf er sie. Und ganz wichtig, was hier übersetzt ist mit Mann und Frau, ist im Hebräischen wörtlich männlich und weiblich. Zachar und Nekeva. Also nicht einfach Mann und Frau, sondern es wird gerade die Betonung gelegt auf das biologische Geschlecht. Dass also Gott den Menschen geschaffen hat in einer Weise, dass es da quasi zwei Gegensätze gibt, biologisch Mann und Frau. Und die zusammen bilden die Ehe. Also Gott hat die Menschen so erschaffen, dass er gleich am Anfang einen Mann, ja, einen Mann und eine Frau zusammengefügt hat zu einer Ehebeziehung. Es gibt nicht ein drittes Geschlecht und schon gar nicht 50 dazu, wie Facebook ungefähr meint. Ja. Dann lesen wir in Kapitel 2, Vers 6, ein Dunst aber stieg auf von der Erde und befeuchtete die ganze Oberfläche des Erdbodens. Und Gott, der Herr, bildete den Menschen Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase den Odem des Lebens. Und der Mensch wurde eine lebende Seele. Und dann lese ich weiter in Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels, und er brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und wie irgend der Mensch ein lebendiges Wesen nennen würde, so sollte sein Name sein. Und der Mensch gab Namen allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Aber für Adam fand er keine Hilfe, die ihm entsprach. Und Gott, der Herr, ließ einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, und er entschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau, und er brachte sie zu den Menschen. Und der Mensch sprach: Diese ist nun Gebein von meinen Gebeinen und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn von dem Mann ist sie genommen. Übrigens, das ist das erste menschliche Gedicht. Also das erste Gedicht in der Menschheitsgeschichte hier. Im Hebräischen ist das Poesie. Und das macht also klar, als der erste Mensch zum ersten Mal seine Ehefrau erblickte, wurde er gleich poetisch und romantisch. Und dann fügt Mose einen allgemeinen Grundsatz hinzu und sagt: Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden ein Fleisch sein. Also hier wird uns gezeigt, wie Gott die Ehe erschaffen hat. Aber wichtig, das geschah vor 1. Mose 3, vor dieser schrecklichen Rebellion des Menschen gegen Gott. Und diese Rebellion hat alles kaputt gemacht, hat das Böse und das Destruktive in diese Welt hineingebracht. Und dieses Destruktive der Sünde hat alle Gebiete betroffen, auch die Ehe. Und nun, nachdem wir gelesen haben in 1. Mose 2, wie Gott also die Ehe als etwas Paradiesisches erschaffen hat. Und zwar so, dass eben ein Mann und eine Frau so zusammengehören sollen, dass es die zwei wirklich braucht. Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Vers 18. Das musste nicht erst der Mensch selber herausfinden. Das hat Gott vorher gesehen, bevor er es gemerkt hat. Und Gott sagt weiter: Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Das sind zwei Dinge. Eine Hilfe, die ihm entspricht. Und wichtig, das ist nicht eine Gehilfin. Eine Gehilfin hat man, wenn man eine Putzfrau anstellt. Aber hier steht eine Hilfe. Und das Wort Äser auf Hebräisch, genau dieses Wort kommt im Psalm 70, Vers 6 vor und bezeichnet dort Gott, dass er eine Hilfe ist. Warum sage ich das hebräische Wort? Weil das Wort Hilfe kommt noch mehr in der Bibel, aber es gibt auch andere Ausdrücke. Aber ich will gerade betonen, der gleiche Ausdruck wie hier kommt im Psalm 70, Vers 6 vor für Gott. Und dann ist ja vollkommen klar, dass irgendein Gedanke als an Gehilfe unmöglich ist. Und nun bedeutet also die Frau als Hilfe nicht eine Gehilfin, aber eine Person, die das, was dem ersten Menschen, wie aus der Hand Gottes hervorgekommen ist, fehlte, ergänzt, ausfüllt. Und das drückt aus, da muss also ein Kontrast sein. Eine Frau ist nicht einfach ein Mann mit weiblichen biologischen Geschlechtsteilen. Nein, der Unterschied ist noch viel mehr. Und heute wissen wir, dass das eben alle Zellen im Körper sogar betrifft. Ja? Also die Herzzellen einer Frau sind nicht das gleiche wie die Herzzellen eines Mannes. Es geht wirklich in alle Aspekte des menschlichen Körpers hinein und eben auch in das Seelische und Geistige. Und zwar ist es eben so, dass es diese zwei braucht, um eine Vollständigkeit zu erreichen. Also die Frau ist die Vervollständigung von dem Mann in all dem, was ihm fehlt. Da ist also ein Kontrast da. Die Frau ist anders als der Mann. Aber dann sagt Gott, die ihm entspricht. Die ihm entspricht ist auf Hebräisch ein Wort. Kenegdo. Und das heißt ke gleichsam gegenüber ihm. Kenegdo. Und das bedeutet, das ist ein Wesen, das auf Augenhöhe dem anderen Wesen begegnet. Ja? Eine Ergänzung, aber auf Augenhöhe. Und das Entsprechen, das meint eben, dass es da auch große Übereinstimmungen gibt. Und es braucht in einer Ehe eben grundsätzlich beides. Deutliche Unterschiede, damit die Ergänzung stattfindet, aber auch Übereinstimmung, damit überhaupt eine Einheit da ist. Es braucht beides. Und dann haben wir gesehen, auch einzigartig, diese Liebesgeschichte, denn es gibt keine Liebesgeschichte mehr später in der Bibel, wo die Ehefrau aus der Rippe des Mannes entstanden ist. Nur hier. Also, man muss nicht nochmals auf so etwas warten. Aber, dass es hier so geschehen ist, hat eine besondere Bedeutung, denn alles, was Gott macht, hat eine tiefere Bedeutung. Und nun, warum hat Gott eine Rippe genommen? Ja, was hier geschah, ist ja etwas, was uns erinnert an Cloning. Ja? Also, ich mag mich erinnern, vor Jahrzehnten, als das zum ersten Mal aufkam. Man kann klonen, ein Lebewesen. Damals, so in der Anfangszeit, hat man besonders Echsen dafür gewählt. Und zwar, das Einfachste, um damals klonen zu können, war, man nehme Rippenzellen der Echse. Die sind besonders geeignet für Cloning. Und so hat man also aus der Rippe wieder eine Echse klonen können. Die ist genau gleich wie die andere Echse. Wirklich ihr entsprechend. Ja? Absolut gleich. Also wenn die Echse im Erbgut mit den Chromosomen X und Y war, dann Cloning auch X und Y. Nun, hier sehen wir aber, Gott hat nicht einen zweiten Adam geklont. Weil Gottes Plan war nicht zwei Männer, sondern ein Mann und eine Frau. Und nun, mit Ehrfurcht, wir stehen da abseits von Gottes Schöpfungswerk. Aber wenn wir versuchen, darüber nachzudenken, wie kann man aus einem Mann eine Frau klonen? Im Prinzip ganz einfach. Man streicht das Y ab und verdoppelt das X, dann haben wir eine Frau. Die Frau im Erbgut ist XX, ja? Der Mann XY. XX, eine Frau, aber geklont, ihm entsprechend. Wow, einfach alles perfekt. Und warum eine Rippe? Und schon die alten Rabbiner im Judentum haben erklärt, Gott hat nicht einen Fußknochen genommen, um anzudeuten, dass eben dieses Gegenüber ein Wesen ist, auf dem man herumtrampt. Ja? Das geht gar nicht. Aber auch nicht ein Stück aus der Schädeldecke, damit die Frau dann den Mann beherrscht. Ja? Und ihm ganz genau sagt, was er zu tun hat. Nein, sondern aus einem Knochen. Das ist mein nächster Knochen beim Herzen. Ja, um anzudeuten, dass die Frau diese Hilfe ihm entsprechend ein wirkliches Herzensgegenüber sein soll. Es geht um Liebe. Und nun macht also Mose klar, dass was hier so grundsätzlich geschehen ist in der Schöpfung, das soll sich jetzt in der Menschheitsgeschichte fortsetzen. Und darum dieser Grundsatz in Vers 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Also er muss in der Lage sein, sich von zu Hause wirklich abzulösen, um etwas ganz Neues zu beginnen. Erster Punkt. Zweitens, er muss fähig sein, dann liebesfähig sein und seiner Frau anhangen. Übrigens, anhangen im Hebräischen ist noch schöner. Davak heißt kleben. Also wenn man zwei Papierseiten nimmt und die zusammenklebt. So, das ist gemeint. Und das kann man nicht mehr trennen, ja? Also wenn man zwei zusammengeklebte Seiten trennen will, dann geht beides kaputt. Und drittens, und sie werden ein Fleisch sein. Also von Anfang an hat Gott die Sexualität von einem Mann und einer Frau in der Ehe gewollt. Und nun der Sündenfall im nächsten Kapitel, der alles kaputt macht. Und jetzt ist die Frage, wie kann man Ehe noch verwirklichen in einer zerstörten Welt? In einer Welt, die sogar pervers geworden ist. Wie ist das möglich, dieses Urbild trotzdem noch zu verwirklichen? Einer möchte sagen, nein, das geht nicht mehr. Ehe ist quasi die Quelle für Unglück in dieser Welt. Nein, sagt 1. Mose 24. Es ist immer noch möglich. Aber jetzt wollen wir herausarbeiten, die Grundsätze, die Gott hier zeigt. Also, Abraham war alt und wir wissen, Gott hatte ihm versprochen, von ihm wird einmal das Volk Israel abstammen. Das auserwählte Volk. Und Abraham würde einen Sohn bekommen, der dann diese Linie weiterführt, sodass aus dieser Linie das Volk Israel entstehen wird, das auserwählte Volk Gottes. Und aus diesem Volk würde einmal der Messias kommen, der Retter der Welt, zum Segen für alle Völker der Erde. Das war Abraham verheißen. Aber dieser Abraham musste jahrzehntelang warten, bis endlich seine Frau Sarah ein Kind bekam, als Erfüllung dieser Verheißung. Er wurde 100-jährig und das war wirklich ein Alter, da war er biologisch in seinem Lendenbereich abgestorben. Also er war biologisch nicht mehr zeugungsfähig. Und Sarah, die Mutter von Isaak, die musste 90 werden. Und dort wissen wir auch, es hört dort noch ein bisschen früher auf, als mit der Zeugungsfähigkeit des Mannes. Das ist einfach fertig. Da kann man kein Kind mehr bekommen. Und so musste sie 90 werden, damit klar war, sie war biologisch abgestorben. Und sie war nicht mehr in der Lage, ein Kind zu bekommen. Und trotzdem sagt Gott, du wirst einen Sohn bekommen und er wird Isaak heißen, 1. Mose 17. Und das Kind kam nicht. Und schließlich, er 100, sie 90, es kam. Also Isaak war ein unmögliches Kind. Also wissenschaftlich, wenn es um natürliche Gesetze geht, unmöglich. Es war übernatürlich. Und dann geht's eben. Dann geht eben, was in der Wissenschaft unmöglich ist, geht dann, wenn Gott eingreift. Und damit wird auch klar, Israel ist auch ein unmögliches Volk. Das heißt, dieses Volk sollte es, wenn es rein nach Naturgesetzen gehen würde, ohne Gottes Eingreifen, würde es Israel gar nicht geben. Aber es gibt dieses Volk weil Gott eingegriffen hat. Und nun lesen wir hier, dieser alte Abraham hatte nun einen Sohn, aber dieser Sohn hatte keine Frau. Und darum, jetzt war ganz entscheidend, dass diese Linie weitergeht. Also diese Ehe war nicht nur einfach wichtig, damit Isaak nicht allein sei, weil es nicht gut ist, wenn der Mann allein ist und er so eine gute Hilfe ihm entsprechend bekommen würde. Es steckt noch viel mehr dahinter. Da steckt die ganze Heilsgeschichte darin. Einmal sollte ja der Erlöser der Welt kommen in diese Welt, der das Heil möglich macht für jeden Menschen aus allen Völkern, alle, die zu ihm kommen und ihre Schuld Gott bekennen. Aber Abraham hatte nur diesen Sohn und er war noch nicht verheiratet. Und jetzt verstehen wir, dass es ihm doppelt wichtig war, dass Isaak heiraten würde. Und zu dem Zeitpunkt da, 1. Mose 24, war er bereits 40. Wie wir dann aus Kapitel 25 erfahren. Also schon mal Zeit für heiraten, ja? Gut, die Lebenserwartung in der Familie Abrahams war damals natürlich viel, viel höher. Abraham wurde ja noch schließlich 175 und Mutter Sarah 127. Also darum war natürlich 40 nicht das gleiche wie ein 40-Jähriger heute. Isaak war viel fitter und vitaler als 40-Jährige heute. Und die sind ja auch nicht so schlecht beieinander, normalerweise. Ja, und nun muss also der Knecht weggehen in ein anderes Land, um unbedingt eine Frau aus der Familie von Abraham zu holen. Ja, nicht aus den kananitischen Stämmen, die im selben Land wohnten. Und man muss wissen, nach der Sintflut und nach dem Turmbau von Babel, da haben sich die verschiedenen Stämme getrennt und sind ausgewandert und haben schließlich dann alle 5 Kontinente bevölkert. Aber das war ein ganz einschneidender Prozess, weil es normal war, dass die Völker sich ab diesem Zeitpunkt ganz von Gott, dem Schöpfer, abwendeten und begannen, die Natur zu verehren, anstatt den Schöpfer. Aber die Kananiter waren eben auch nicht ausgenommen, nur waren die noch extremer als andere Völker. Die Kananiter haben sich so stark von Gott entfernt, und das wurde insbesondere in der Moral sichtbar, das wurde ein echt perverses Volk. Und Unzucht gehörte zu ihrer Religion. Das war ein ganz wichtiger Teil ihrer Religion. Also, die machten eigentlich alle Ehen kaputt durch ihre rituelle Unzucht. Und Abraham sagt, auf keinen Fall eine Frau aus diesem Umfeld. Es muss eine sein aus meiner Verwandtschaft, Vers 4, das heißt aus der Familie, die Gott kennt. Denn seine Verwandten kannten den Gott der Bibel, sie kannten ihn auch unter dem Namen Yahweh. Hebräisch geschrieben J-H-W-H. Das ist der Eigenname Gottes in der Bibel. Und diesen Gott kannten eben seine Verwandten. Und darum sollte er, der Knecht, zu den Verwandten gehen in das Gebiet von Mesopotamien, und zwar Nordmesopotamien, da wo Abraham auch längere Zeit in Haran gelebt hatte. Und die sollten also dort, er sollte dort fündig werden. Und da haben wir den Grundsatz, eine Ehe nach Gottes Gedanken ist eine Ehe zwischen einem gläubigen Mann und einer gläubigen Frau. Einem bekehrten Mann und einer bekehrten Frau. Das Neue Testament, Schlange auf, 2. Korinther 6, Vers 14, sagt das so klar, nicht als eine Empfehlung, sondern es ist ein Imperativ, ein Befehl. 2. Korinther 6, 14. Seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Ungleiches Joch, das ist eine Anspielung auf das Gesetz in 5. Mose 22, 10, wo Israel gegenüber klar verboten wurde, man darf nicht zum Beispiel ein Rind und ein Esel zusammenjochen, um zu pflügen. Und das ist natürlich eine Tierschutzanweisung, denn ein Esel hat einen anderen Gang als ein Rind. Wenn man die zusammenjocht, das Joch da auf den Hals macht, dann gibt es durch den unterschiedlichen Gang, gibt das eben eine Verzerrung des Jochs und das führt zu Druckstellen, die den Tieren wirklich wehtun. Darum muss man zwei Rinder zusammenjochen oder zwei Esel. Und hier wird das jetzt in der geistlichen Bedeutung im Neuen Testament übertragen, seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Also ein Gläubiger kann nicht eine Ungläubige heiraten und so das Ehejoch aufnehmen, sodass sie miteinander vorangehen im Leben, weil der Schritt ist ja völlig anders. Die geistliche Ausrichtung ist ganz anders. Die Ansichten über das Dasein und über Erziehung und über was ist Ehe, ist vollkommen anders. Und das geht gar nicht. Es ist also ein Befehl, seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Die Stelle geht in der Bedeutung noch über die Ehe hinaus, aber die Ehe ist da ganz klar im Visier. Denn welche Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Das ist ein anderer Name für den Satan. Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welcher Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Und so weiter. Also, das ist dieser Grundsatz, den wir hier bei Isaak sehen. Das war nicht ein Spezialfall, sondern das ist ein Grundsatz, der gilt für die gläubigen Menschen zu allen Zeiten, in allen Jahrtausenden, im Alten und im Neuen Testament. Für das Volk Israel als irdisches Volk Gottes, für die Gemeinde im Neuen Testament als himmlisches Volk Gottes. Der Grundsatz bleibt. Und dann ist interessant, der Knecht hat da gewisse Einwände. Vers 5. Vielleicht wird die Frau mir nicht in dieses Land folgen wollen. Ja gut, könnte einer sagen, ja was soll der Wille dieser Frau? Die Ehe wird doch sowieso beschlossen von den Eltern. Ja? Das ist nicht so wie in unserer freien Kultur, wo die Frau selber entscheidet. Da werden Dinge unterschoben. Wir sind hier nicht in Indien. Wir sind hier in der Bibel. Natürlich vor 4000 Jahren. Aber für den Knecht war klar, die Frau muss sich selber entscheiden, ob sie den Mann heiraten will oder nicht. Und darum sagt er, ja vielleicht will die nicht hier ins Land Kanaan, das dann später das Land Israel ist, kommen wollen. Und dann überlegt sich der Knecht schon, ja, soll ich dann deinen Sohn da in das Gebiet von Nordmesopotamien, Haran, Nahor, bringen? Und dann sagt Abraham, hüte dich davor, Vers 6, meinen Sohn dorthin zurückzubringen. Und das verbietet er ihm ganz feierlich. Der Herr, der Gott des Himmels, der mich aus dem Haus meines Vaters und aus dem Land meiner Geburt genommen und zu mir geredet und der mir geschworen und gesagt hat, deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Der wird seinen Engel vor dir hersenden, dass du meinem Sohn von dort eine Frau nimmst. Und jetzt macht er klar, wenn aber die Frau dir nicht folgen will, so bist du von diesem meinem Eid entbunden. Nur sollst du meinen Sohn nicht dorthin zurückbringen. Warum ist ihm das so wichtig? Weil Abraham verstanden hat, Gottes Heilsplan war, aus seiner Nachkommenschaft soll das verheißene Volk entstehen, das Volk Israel. Und Gott hat diesem Volk ein ganz bestimmtes Land gegeben. Nicht irgendwo auf der Welt, sondern die Nachkommen von Abraham, das Volk Israel, ist unzertrennlich von dem Land Israel. Und darum, weil Gott Abraham schon diese Verheißung gegeben hat in 1. Mose 12, und zwar als er in Sichem war, heutiges Nablus, im sogenannten besetzten Westjordanland, da sagte Gott, deine Nachkommenschaft gebe ich dieses Land. Und da war klar. Also Gott gibt dieses Land den Nachkommen. Und darum sollte Abraham in diesem Land wohnen. Und dann Isaak in diesem Land wohnen. Und Jakob und seine 12 Söhne in diesem Land wohnen. Und darum sagt er, ja, nicht weg. Also die Trennung von diesem Land geht nicht. Das ist Gottes Plan für meinen Sohn, hier zu sein. Und wenn die Frau eben zwar heiraten will, aber sie sieht diesen Auftrag nicht, dann ist dieser Auftrag höher als diese Heirat. Dann ist die Sache gelaufen. Und das ist auch ein interessanter Grundsatz. Ein junger Mann wächst auf und es ist seine Aufgabe, sich zu entwickeln in allen Bereichen. Nicht nur bis zur Geschlechtsreife und dann kann man heiraten. Die Geschlechtsreife, die kommt ja ziemlich früh. Noch vor Jahrzehnten war sie ein bisschen später. Ja? Also viele, die schon ein gewisses Alter haben, die mögen sich erinnern, wir waren nicht so schnell reif, wie viele Jugendliche heute biologisch reif sind. Aber damit sind sie noch nicht heiratsfähig. Denn es braucht heute, sagen wir, mindestens 6 bis 8 Jahre, bis jemand auch noch erwachsen wird. Ja, also es geht nicht nur darum, dass die Sexualität erwacht. Nein, man muss nicht nur erwachen, sondern erwachsen. Braucht nur Nest dazu, ja? Erwachsen werden. Und das beinhaltet eben auch die ganze Entwicklung im seelischen Bereich, im geistigen Bereich, um ehefähig zu werden. Und da ist es auch wichtig für einen gläubigen Mann, dass er sich auch geistlich entwickelt, die Bibel studiert und ein wirkliches Fundament in Gottes Wort aufbaut. Denn wenn er künftig Haupt in Ehe und Familie sein soll, dann muss er in der Lage sein, seine Frau und seine Familie auch geistlich zu ernähren. Und da muss man arbeiten, als Teenie. Er kann nicht verschieben, dann macht er nicht mal später. Nein, als Teenie hat man so viel Energie. Und darum ist es wichtig, dass man nicht denkt, das Höchste, das Schönste, was es gibt, ist chillen. Nein, eben, nichts tun ist immer etwas Gefährliches. Nichts tun und Langeweile führt sehr schnell in die Sünde. Also anstatt einfach zu chillen, das Wort Gottes studieren und ein Fundament bekommen. Die Braut im Hohenlied, die sagt zum Bräutigam, zu dem jung verheirateten Bräutigam, du wirst mich belehren. Sie erwartet das. Ja? Und Paulus sagt in 1. Korinther 14, wenn Frauen im Gottesdienst etwas nicht verstehen, wer ist die erste Ansprechperson? Sie sollen zu Hause ihre eigenen Männer fragen. Ja? Und wenn man das macht, und der Mann sagt, das weiß ich doch nicht, ja, dann wird er eben auf Trab gebracht. Ja, eben und so ist es wichtig, dass man sich geistlich entwickelt und auch sich von Gott zeigen lässt, was ist meine Lebensbestimmung, meine Lebensaufgabe. Und dann kommt das Heiraten. Er zum Beispiel sieht ganz klar von Gott gezeigt, mein Auftrag ist, ich werde Missionar in Südostasien. Das ist so ein Beispiel, ja. Und jetzt geht es ums Heiraten und sie sagt, das würde ich wirklich sehen, dich zu heiraten. Aber mich bringst du nie nach Südostasien. Boah. Aber es war ganz klar, das ist mein Weg, ja. Oder auch eben, man hat geistlich wirklich ein Fundament aufgebaut, aber die Frau sagt, nein, also, und in diese Kirche, das würde ich nie sehen. Und sie ist wirklich biblisch ausgerichtet. Nein, sie sieht etwas Lockeres und etwas, ja, es muss irgendwie locker vom Hocker sein. ja, man muss sich geistlich auch entsprechen. Kenegdo, gleichsam ihm gegenüber. Und darum sagt Abraham, hüte dich, sie wegzubringen, ihn wegzubringen. Also das, was Gott geplant hat, das muss übereinstimmen. Und das Schöne ist, wir wissen ja, in den weiteren Versen wird es klar, die zukünftige von Isaak war wirklich bereit, alles zu verlassen. Und eine Entschlossenheit, unglaublich. Aber da nehme ich jetzt schon einiges vorweg. Gehen wir doch der Reihe nach. Aber noch etwas ganz Besonderes. In Vers 7 sagt Abraham zu seinem Knecht, also der Gott, der geschworen und gesagt hat, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben, in der Mitte von Vers 7, der wird seinen Engel vor dir hersenden, dass du meinem Sohn von dort eine Frau nimmst. Sein Engel. Ja, aber Gott hat doch hunderte von Millionen Engeln. So steht es in Offenbarung 5. Aber hier steht seinen Engel. Das Wort Engel, hebräisch Malach, heißt einfach Gesandter, Bote. Und dieses Wort wird gebraucht für Engel. Es wird aber auch gebraucht für irgendwelche Boten, zum Beispiel eines Königs, also Menschen. Und dieser Ausdruck wird auch gebraucht für den ewigen Sohn Gottes. Der Engel des Herrn, sieht man zum Beispiel schon in 1. Mose 16, ist Gott, ist Jahwe selbst. Und trotzdem wird er von Jahwe unterschieden. Er ist der Gesandte von Jahwe und er ist Jahwe, der Ewigseinende und Unwandelbare. Nun, im Licht des Neuen Testaments wird klar, dass dieser Gesandte, das ist der Herr Jesus. Und im Klartext heißt das, der Herr Jesus wird vor dir hergehen, dass du meinem Sohn von dort eine Frau nimmst. Also heiraten ist nicht einfach so eine Sache wie Kuhhandel. Ja? Einer hat mal einmal gesagt, also für ihn kam Dating nicht in Frage. Dating, das ist so, wie man schon vor Jahrzehnten das in Amerika gemacht hat und jetzt heute ist es auch hier ganz üblich geworden. Aber noch vor einigen Jahrzehnten war das undenkbar hier. Da wusste man, in Amerika macht man das so, aber nicht in Europa. Und das heißt also, der Mann lädt eine Frau ein ins Restaurant und dann besprechen sie miteinander, ob sie zueinander passen und so. Und eben diesen Mann, den ich da jetzt gerade im Kopf habe, der sagte, Dating kam für ihn nicht in Frage, das klingt zu stark nach Kuhhandel. Ja, eben, ich möchte sagen, es ist kein Kuhhandel, sondern der Herr, der Sohn Gottes, der Herr Jesus wird vorhergehen und wird das leiten. Es soll also eine Ehe werden, nach 1. Mose 24, die von Gott gewirkt ist und wo Jesus Christus der Mittelpunkt ist. Das ist das Schöne im Neuen Testament, die Hochzeit von Kana, Johannes 2, da heißt es, am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana und dann heißt es dort, dass Jesus eingeladen war. Das ist natürlich der Punkt. Eine Ehe muss sein, eine Verbindung von Mann und Frau, wo er der Mittelpunkt ist. Also man kann sich das als Eselsbrücke merken. Ehe, erklären wir jetzt mal so, das E ist einer und das E hinten eine. Ja, es braucht immer einer und eine. Und das H in der Mitte, das ist der Herr. Ja, das gibt dann eine Ehe. Und wenn das eben fehlt, und dass es eben nicht von Gott kommt, dann muss man sich nicht wundern, wenn das dann aus der Ehe ein Ä wird. Ja, das sind also schon einige ganz wichtige Grundsätze. Nun Vers 10. Und der Knecht nahm 10 Kamele von den Kamelen seines Herrn und zog hin. Übrigens, da kommen schon die Bibelkritiker und sagen, in der Zeit von Abraham Kamele, die domestiziert waren, die Haustiere waren, gab's gar nicht. Da sieht man, das ist ein erfundenes Geschichtchen. Und das wird heute noch aufgetischt. Also, wir haben hier gelesen, hüte dich, ja, aber man kann auch sagen, hüte dich vor dem Internet. Was man da alles findet, und scheinbar auch von Experten, die immer noch das wiederholen, dabei schon vor Jahrzehnten hat Kenneth Kitchen, er gilt ja als einer der größten Ägyptologen unserer Zeit, also Spezialisten für ägyptische Archäologie und Archäologie des Nahen Ostens, er hat in seinem Buch Ancient Orient and Old Testament schon damals die Literatur angegeben, wie man zeigen konnte, dass tatsächlich in der Zeit von Abraham Kamele im Nahen Osten schon als Haustiere genutzt wurden. Das ist absolut korrekt, was hier steht. Aber übrigens nicht die Zweihöckrigen, die kommen aus Zentralasien, sondern hier Kamel, hebräisch Gamal. Ja, Kamel, Gamal. Das waren die Einhöckrigen. Und der Knecht nahm 10 Kamele von den Kamelen seines Herrn und zog hin. Und allerlei Güter seines Herrn hatte er bei sich. Also der nahm noch Reichtümer mit. Und er machte sich auf und zog nach Mesopotamien. Das heißt, zwischen den zwei Strömen, zwischen Euphrat und Tigris. Aber ganz im Norden, ja? Zur Stadt Nahors. Das ist eben so in dem Bereich Türkei, Nordsyrien. Und er ließ die Kamele draußen vor der Stadt niederknien beim Wasserbrunnen zur Abendzeit. Zur Zeit, wenn die Schöpferinnen herauskommen. Interessant, diese Reise von etwa 1000 Kilometern wird hier nicht näher beschrieben. Ich glaube, wenn heute einer 1. Mose 24 diese Liebesgeschichte schreiben würde, das gäbe ein dickes Buch, ja? Und da würden alle Details würden da aufgeschrieben werden und wie sie dann eben von Hebron, wo sie da waren, also heutiger Süden des sogenannten besetzten Westjordanlandes, dort war Abraham zu Hause, von Hebron gingen sie hinauf an Jerusalem vorbei, Jerusalem, da wo der Berg Moria war, wo Abraham in 1. Mose 22 hingehen musste, um seinen Sohn Gott zurückzugeben, als Opfer. Aber Abraham bekam ihn gewissermaßen wie nochmals geschenkt aus den Toten wieder zurück, diesen einen Sohn, ja? 1. Mose 22. Und eben an diesem speziellen Ort vorbei und dann hinauf, eben durch Syrien hinauf 1000 Kilometer. Und ich meine, da kann man denken, dass es gefährliche Momente gab, mit Wegelagern und so weiter, wird nichts beschrieben. Diese Reise ist nicht wichtig, hier in 1. Mose 24. Wichtig sind diese Prinzipien, wie Gott das alles geführt hat. Ja, jetzt ist es schon dort oben. 1000 Kilometer vorbei und wir haben nur ein paar Sätze gelesen. Und dann ist er da außerhalb der Stadt, die Kamele knien nieder. Beim Wasserbrunnen. Und dort kommt es zur Begegnung mit der Zukünftigen. Und was ist die Symbolik des Wasserbrunnens? Und ganz wichtig, 1. Korinther 10 ist ein Kapitel, das spricht über die Geschichte Israels in der Wüste im 4. Buch Mose. Und dort wird wiederholt gesagt, dass das alles geschrieben worden ist als Belehrung für die neutestamentlich Gläubigen. Und dann wird aus dieser Geschichte werden moralische Grundsätze abgeleitet. Warnungen, dass man das nicht so machen soll, wie da, wo es falsch gemacht wurde, aber so machen soll, wie es richtig gemacht wurde. Und dann wird auch noch, man sagt das so gescheit, typologisch ausgelegt. Aber man muss sich da nicht beeindrucken lassen von dem Wort typologisch. Das heißt einfach, es werden auch Bilder in der Geschichte gedeutet. Zum Beispiel erklärt der Apostel Paulus, dass das Manna in der Wüste, während der Wüstenwanderung, dass das eben ein Bild ist für geistliche Speise. Das Wasser aus dem Felsen ist ein Bild für geistlichen Trank. Und weiter sagt er, der Fels aber war der Christus. Also dieser Fels, aus dem das Wasser kam, in 2. Mose 17, in der Geschichte der Wüstenwanderung Israels, weist hin auf Christus. Und nun, darum frage ich hier, nachdem wir so einige konkrete Dinge abgeleitet haben für das Leben heute, Warnungen und eben Belehrungen moralischer Art, was bedeutet der Wasserbrunnen? Nun, das Wasser in Epheser 5, 26 wird erklärt, sie reinigend mit der Waschung mit Wasser durch das Wort. Also das Wort Gottes wird mit Wasser verglichen, das uns reinigt. Wenn man die Bibel liest, dann erkennt man, was falsch ist im eigenen Leben. Und das soll uns dazu führen, dass wir unsere Sünden Gott bekennen. Und dadurch bekommen wir Vergebung nach 1. Johannes 1, Vers 9. Und so ist das Wasser, das reinigende Wasser, ein Bild des Wortes Gottes. Und nach Johannes 7, 37 bis 39 ist es auch gerade das fließende Wasser, das Quellwasser, ein Bild des Heiligen Geistes, der die Bibel aufschließt und einem so richtig lebendig macht und einen dadurch erfrischt. Ja, und dieser Wasserbrunnen, werden wir gleich sehen, war ein Brunnen mit einer Quelle unten. Und diese Quelle wird dann 7-mal erwähnt in diesem Kapitel. Nun, also die Begegnung mit der Zukünftigen durch den Stellvertreter von Isaak geschieht am Wasserbrunnen. Glücklich alle diese jungen Leute, die sich da treffen, nicht in der Disco, im gottlosen Treiben, sondern da, wo Gottes Wort geliebt, studiert und gelebt wird. Das hat also seine Bedeutung. Es kommt schon darauf an, wo man sich begegnet. Ja? Und das war beim Wasserbrunnen. Die Kamele knien nieder. Ja, warum soll man dann nicht auch Gott selber beten? Ja, das macht er, Vers 12. Und er sprach, Herr, Gott meines Herrn Abraham, lass es mir doch heute begegnen und erweise Güte an meinem Herrn Abraham. Siehe, ich stehe bei der Wasserquelle und die Töchterleute der Stadt kommen heraus, um Wasser zu schöpfen. Möge es nun geschehen, dass das Mädchen, zu dem ich sagen werde, neige doch deinen Krug, dass ich trinke. Und das sagen wird, trinke, und auch deine Kamele will ich tränken, dass es diejenige sei, die du für deinen Knecht, für Isaak, bestimmt hast. Und daran werde ich erkennen, dass du Güte an meinem Herrn erwiesen hast. Er betet. Nicht erst, nachdem er sie gesehen hatte, sondern vorher. Ja? Es gibt viele junge Leute, die beten, nachdem sie sich eigentlich schon entschieden haben. Man muss vorher beten. Und das ist natürlich ein ganz wesentlicher Aspekt. Und das ist eben nicht eine Sache von Kuhhandel, sondern eine Sache von Gebet. Und auf dieser Grundlage kann man dann rechnen, dass der Bote des Herrn, der Sohn Gottes, mitgeht und die Sache leitet. Aber mehr davon nach der Pause.